Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
Schönen guten Abend, willkommen bei Fellner Live. Es ist das große Thema dieser Woche, der Freispruch von Sebastian Kurz. Und eben mit Sebastian Kurz spreche ich jetzt darüber. Schönen guten Abend.
Vielen Dank für die Einladung.
Herr Kurz, was war denn Ihr erster Gedanke, als der Richtersenat diesen Freispruch verkündet hat? Es waren ja jetzt doch 4 Jahre Verfahren. Was denkt man sich in so einem Moment?
Ja, da geht einem vieles gleichzeitig durch den Kopf. Einerseits ist man natürlich froh, ja, über den Ausgang. Zum Zweiten denkt man sich, gut, dass es vorbei ist. Ja. Und der dritte Gedanke, der bei mir einfach schon sehr, sehr, sehr stark war, die ganze Zeit ist, was sollte das denn alles? Ja. Es war ja nicht nur, dass der Richter mich freigesprochen hat, sondern er hat es auch damit begründet, dass er gesagt hat, ich bin im Urschuss gefragt worden, ob ich in die Aufsichtsratbestellung eingebunden war. Und ich habe die Frage mit Ja beantwortet. Also man hätte einfach nur das Protokoll lesen müssen. Er hat dann auch gesagt, viel mehr gibt es gar nicht dazu zu sagen. Und trotzdem hat es ein 4 Jahre langes Verfahren gegeben. Tausende Seiten an Akten, 30 Zeugeneinvernahmen, 12 Tage im großen Schwurgerichtssaal, wo sonst die Mörder sitzen. Also da passt schon einiges nicht zusammen.
Hat Sie der Freispruch dann eigentlich überrascht, nachdem Sie in der ersten Instanz doch zu 8 Monaten bedingt verurteilt wurden?
Das waren unterschiedliche Phasen. Zu Beginn, wie das Verfahren losgegangen ist, habe ich geglaubt, ich traue meinen Augen nicht. Ne? Also man wird im Urschuss gefragt, ob man eingebunden war in etwas. Man sagt ja und dann beginnt ein Strafverfahren, wo in Frage gestellt wird, ob man genug gesagt hat oder die, also es hat sich einfach surreal angefühlt. Und als ich dann im ersten Verfahren, in der ersten Instanz, genau ich das Glück hatte, einen Richter auszufassen, der widerrechtlich Akten an Peter Pilz weitergegeben hat, der selbst disziplinarrechtlich dafür verurteilt wurde und der mich dann verurteilt hat, das war die Phase, wo ich eigentlich jeglichen Glauben in den Rechtsstaat verloren habe. Und insofern ist es schwierig, Ihre Frage zu beantworten, was ich mir erwartet habe, weil ich einfach auf dem Weg jeglichen Glauben, den ich immer hatte, ja, einfach nicht mehr im selben Ausmaß hatte, wie das früher mal bei mir der Fall war.
Mhm. Dieses Urteil in der ersten Instanz, Sie haben jetzt den Richter angesprochen und auch seine Beziehung zu Peter Pilz, war das Ihrer Meinung nach jetzt auch im Nachhinein betrachtet, angesichts des Freispruchs in der zweiten Instanz, ein politisches Urteil, das da gefällt wurde?
Ja, ich finde es einfach unglaublich, dass es möglich ist, dass man als Regierungspolitiker, als ehemaliger Bundeskanzler einen Richter bekommt, der illegal Akten weitergegeben hat und verurteilt wurde an genau denjenigen, der immer mein härtester Kritiker war und der mich jahrelang bekämpft hat. Ich weiß nicht, ob Sie sich da einfühlen können, aber ich hatte schon den Eindruck, bei all den hunderten Richtern, die es in Österreich gibt, ist genau der wirklich der Richtige für mich?
Ja.
Es gibt ja in unserem Land auch viele Richter, die nicht illegal Akten an Peter Pilz weitergeben, die nicht illegal mit Peter Pilz hier kooperieren und die nicht disziplinarrechtlich verurteilt worden sind.
Mhm. Wie war das eigentlich persönlich für Sie, diese letzten...
Oder Entschuldigung, ich muss klarstellen, es waren keine Akten, es war eine Information. Ja, also es wurden keine Akten weitergegeben, es wurde eine Information aus Akten weitergegeben.
Ja. Wie war das eigentlich persönlich für Sie, diese letzten 4 Jahre? Weil Sie haben das auch gestern in Ihrem Statement gesagt, es waren ja tausende Medienberichte, die über Sie veröffentlicht wurden. Sie sind eigentlich, gut, Sie waren das gewohnt natürlich aus Ihrer Zeit als Spitzenpolitiker, aber trotzdem permanent jetzt auch noch in der Öffentlichkeit gestanden, immer natürlich mit diesem Beigeschmack des Prozesses, dann dieser erstinstanzlichen Verurteilung. Was macht das auch mit einem persönlich?
Naja, natürlich ist es unangenehm. Ich glaube, mein großer Vorteil war einfach, dass ich nach 10 Jahren Spitzenpolitik hier eine gewisse Robustheit entwickelt habe und auch dadurch psychisch jetzt robust genug war, das zu nehmen. Aber viele Menschen, die in einer ähnlichen Situation sind, zerbrechen daran. Also man muss sich schon vorstellen, da gibt es ja ganz viele Einzelschicksale von Personen in ähnlichen Situationen, deren Leben einfach zerstört wird. Ich war in einer privilegierten Situation. Erstens war ich durch die Spitzenpolitik emotional, psychisch darauf vorbereitet. Zweitens, ich bin Unternehmer und habe das Glück, dass die Dinge, die ich gestartet habe, sich relativ gut entwickeln. Also ich hatte finanziell keine Sorgen, ich konnte mir das leisten. Ja? Viele andere sind in einer Situation, wo das gar nicht möglich ist. Die sind Angestellte oder Beamte, verlieren ihren Job, oft schon mit der Anklage, finden keinen neuen mehr. Also es sind Personen, die dann einfach völlig am Ende sind, ganz gleich, was am Ende rauskommt.
Gab es Momente, wo Sie sich überlegt haben, naja, vielleicht war das doch ein Fehler, damals in die Politik zu gehen, weil wenn Sie nicht in die Politik gegangen wären, wäre Ihnen das alles erspart gewesen?
Das habe ich mir nicht gedacht, weil ich habe immer gern Politik gemacht. Es war eine Riesenehre, dem Land zu dienen. Es war immer sehr erfüllend und schön, einen Beitrag leisten zu dürfen. Also den Gedanken hatte ich nie. Aber was ich mir natürlich gedacht habe, ist, dass es einfach nicht gut für unser Land ist, wenn sozusagen mit dem Politikmachen, ja, sobald man sich in den Dienst der Allgemeinheit stellt, automatisch hinzukommt, dass man dem Risiko ausgesetzt ist, dass man jahrelang strafrechtlich verfolgt wird. Das ist natürlich nicht gut für die Politik und ich würde mir einfach wünschen, dass sich unser System wieder in eine positivere Richtung verändert, dass Politik wieder der Wettbewerb der besten Ideen ist und nicht der Versuch, sich wechselseitig mit Anzeigen fertig zu machen.
Mhm. Haben Sie eigentlich mit dem Gedanken gespielt, einmal Österreich den Rücken zu kehren und in den Nahen Osten, wo ja auch ein Teil Ihrer Geschäfte mittlerweile sind, zu ziehen und sagen, habt ihr mich alle gern hier?
Nein, weil ich bin ja ein Patriot. Ja, ich lebe gern hier, meine Familie ist hier, meine Freunde sind hier. Ich habe sehr viele Menschen, die mich immer unterstützt haben. Das hat auch gut getan, wenn man auf der Straße geht und Leute kommen her und sagen, danke, was Sie früher für uns gemacht haben und ein Wahnsinn, was die jetzt mit Ihnen aufführen. Also das ist ja auch etwas, was Rückhalt gibt. Und nein, der Gedanke ist mir nicht gekommen. Ich verdiene all mein Geld im Ausland, ja, und ich zahle all meine Steuern hier in Österreich. Natürlich gibt es jetzt Modelle, die vielleicht für einen selbst besser oder schlauer wären, aber ich fühle mich wohl da und ja, ich bleibe ein Patriot, auch wenn es Entwicklungen gibt und Erfahrungen, die ich machen musste, wo ich das Gefühl habe, das sollte anders laufen.
Ihr Kabinettschef Bernhard Bonelli, der ist ja verurteilt worden, also beziehungsweise dessen Urteil wurde bestätigt vom OLG. Wie sehr beschäftigt Sie das eigentlich auch persönlich? Trifft Sie das?
Ja, natürlich. Und ich find das auch extrem bedauerlich, weil der Bernhard Bonelli ist einer meiner besten Freunde, war mein Kabinettschef. Ich kenne ihn seit 20 Jahren und es gibt kaum einen integeren Menschen als ihn. Und natürlich muss man sagen, ist auch er nur in diesem Ausmaß verfolgt worden, weil er eben mein Kabinettschef war. Was man dazu sagen muss, er ist wirtschaftlich sehr erfolgreich. Er hat vier großartige Kinder, also er trägt das mit Fassung und sein Leben hat sich dadurch nicht verändert. Was sich schon verändert, und das möchte ich schon dazu sagen, jetzt aus einer politischen Perspektive, ich glaube, dass das mit dem U-Ausschuss einiges machen wird. Sie müssen sich vorstellen, es hat ja früher schon viele gegeben, die versucht haben, wenn der U-Ausschusstermin war, krank zu sein oder keine Zeit zu haben oder sich dann dort an nichts erinnern zu können. Jetzt mit dem Bewusstsein, dass es jemanden, der in den U-Ausschuss geht, blühen kann, dass er jahrelang strafrechtlich verfolgt wird, dass er enorme Kosten hat, dass er vielleicht sogar am Ende verurteilt wird, das wird meiner Meinung nach dazu führen, dass ganz, ganz viele keine Zeit haben werden. Die dorthin gehen, werden sich, glaube ich, immer mehr nicht erinnern können. Und die schlimmste Konsequenz ist eine Beugestrafe von 1.000 Euro. Also ich glaube, einige werden sich denken, ich zahle lieber 1.000 Euro, bevor ich mir potenziell jahrelange Verfahren antue.
Das heißt, Sie gehen davon aus, dass der U-Ausschuss in der Form, wie er früher war, künftig nicht mehr Bestand haben wird.
Er ist sicherlich durch dieses Verfahren jetzt massiv geschwächt worden, weil einfach ganz viele Menschen für sich in der Abwägung entscheiden werden, dieses Risiko nehme ich nicht. Ja? Ich will nicht jahrelange potenzielle Strafverfahren haben dafür, dass ich dort einmal dort war. Da gehe ich lieber hin und sage nichts, habe 4 unangenehme Stunden, weil ich sage, ich kann mich nicht erinnern und gehe wieder heim oder ich gehe gar nicht hin. Also ich glaube, das werden sich viele denken. Schauen wir mal, wie es beim nächsten Mal wird. Aber ich glaube nicht, dass dieses Verfahren dem Urschuss einen guten Dienst erwiesen hat.
Verdanken tun Sie das ja alles auch der Abgeordneten Stefanie Crisper, die ja diese Anzeige gegen Sie eingebracht hat. Erwarten Sie sich eigentlich eine Entschuldigung von ihr?
Es ist mir wurscht, ehrlicherweise. Ja, ich glaube, dass Politik dann erfolgreich ist, wenn es gute Ideen gibt. Ja, und ich glaube, dass politische Parteien und Persönlichkeiten sich dann durchsetzen, wenn sie das Land mit guten Ideen und harter Arbeit weiterbringen. Ich glaube, dass diese Politik der Anzeigen, die kann einmal kurzfristig erfolgreich sein, die kann dazu führen, dass man andere in eine unangenehme Situation bringt, dass jetzt Leute so wie ich da einige Jahre mit so etwas zu kämpfen haben. Aber sie werden denjenigen, der das betreibt, politisch nie groß nach vorn bringen. Schauen wir uns all diese Personen an, egal ob es jetzt CRISPR oder Peter Bilz oder andere sind. Was ist aus denen geworden? Sind das glückliche Leben? Sind das tolle politische Karrieren? Kann man da am Ende darauf zurückblicken und sagen, das habe ich umgesetzt, das habe ich bewegt, das habe ich geschaffen. Ich glaube, Politiker, die etwas bauen, schaffen, gestalten wollen, die werden am Ende immer die glücklicheren Menschen sein und sie werden vor allem auch politisch erfolgreicher sein als diejenigen, die versuchen, die anderen schlecht zu machen oder anzupatzen.
Was manche ein bisschen überrascht hat bei Ihrem gestrigen Statement ist, dass Sie eigentlich die WKStA für viele überraschend gar nicht so stark angegriffen haben. Frage ich jetzt noch einmal nach, war das eine politische Anklage der WKStA gegen Sie?
Ja, es war auf jeden Fall überbordend. Und mir geht es jetzt nicht darum, jemanden anzugreifen, sondern ich habe eingangs gesagt, ich war Gott sei Dank in der privilegierten Situation, dass ich das gut aushalten konnte. Ich habe eine großartige Familie, loyale Freunde, konnte es mir leisten. Also ich habe das schon ganz gut durchgestanden. Ich glaube nur, dass wir ein systemisches Problem haben. Und natürlich, wenn Anklagebehörden oft viel zu lange, zu intensiv ermitteln und da ein Eindruck der Verbissenheit entsteht, dann werden die Verfahren immer größer, alles wird aufgeblasen wie ein Luftballon. Und am Ende des Tages tun sich die Behörden auch nichts Gutes, weil ja ein irrsinniger Erwartungsdruck entsteht. Wenn man den Eindruck vermittelt, alle sind korrupt, ja, alle Politiker sind korrupt, dann fragt man sich, ja, warum werden sie dann nicht verurteilt? Ne? Also sozusagen, man schafft einen Erwartungsdruck, den man selber nicht erfüllen kann. Und das zweite Problem, das natürlich dabei entsteht, ist, man zerstört ja auch Vertrauen in die Politik. Sie müssen sich vorstellen, es ist jetzt der Eindruck erweckt worden in den letzten Jahren, dass 3 der letzten 5 Finanzminister korrupt sind. Also mehr als die Hälfte. Was denkt sich denn der Steuerzahler, der jeden Tag bis zu 50% seines Einkommens ablegen muss, wenn angeblich mehr als die Hälfte unserer letzten 5 Finanzminister korrupt sind? Löger, Blümel, Seppröll. Und siehe da, nach einigen Jahren der Ermittlungen ist bei allen rausgekommen, da war überhaupt nichts, gar nichts. Einfach nur eine Fiktion im Kopf. Und das, glaube ich, ist ein gefährlicher Trend. Und da hoffe ich, dass irgendwann wieder Vernunft einkehrt und einfach ermittelt wird, wenn was vorhanden ist und versucht wird, sich mit Leuten zu beschäftigen, die wirklich was angestellt haben.
Sie haben dieses sehr überbordende Verfahren jetzt gerade angesprochen auch. Wie viel hat Sie das eigentlich gekostet? Was waren die Kosten dieser letzten 4 Jahre?
Ja, es waren hohe Kosten für die Volkspartei, die einen großen Teil übernommen hat, auch für mich. Aber noch einmal, Gott sei Dank bin ich in dieser privilegierten Situation, dass das alles so funktioniert hat. Ich kann nur sagen, ich habe vor ein paar Tagen mit einem ehemaligen Spitzenbeamten, der hat mir gesagt, er ist jetzt nach 14 Jahren das erste Mal verfahrensfrei. Nach 14 Jahren. 9 Verfahren in 14 Jahren. Mhm. Trefferquote 0. Keine einzige Verurteilung. Überlegen Sie sich das einmal. Und das ist ein Beamter mit einem Beamtengehalt, der in einer völlig anderen Situation natürlich ist.
Ich muss noch zu einem weiteren Thema kommen. Aufgrund Ihres Freispruchs wird jetzt natürlich auch wieder heftig darüber diskutiert und debattiert, ob Sie in die Politik zurückkehren. Kehren Sie zurück?
Sie haben ja auch Kinder, Herr Fellner. Ich habe vor mittlerweile 6 Tagen, bin ich jetzt das zweite Mal Vater geworden. Also ich bin sehr, sehr glücklich und eingespannt mit meiner Familie, meinen 2 Kindern, mit meinem unternehmerischen Tun. Und ich tue mir immer schwer, sozusagen einfach da Nein zu sagen, weil das wirkt so, als wäre die Politik was Schlechtes, Negatives. Darum beantworte ich es ein bisschen breiter. Es hat mir immer unglaublich Freude gemacht. Ich habe gern Politik gemacht. Ich finde es gut, dass Menschen in die Politik gehen. Ich selber habe für mich das Gefühl, ich habe 10 Jahre meinen Beitrag geleistet in der Regierung und bin jetzt auch glücklich mit dem, was ich jetzt tue und möchte auch sozusagen das, was ich da unternehmerisch begonnen habe aufzubauen, noch weiter vorantreiben.
Sie schließen es aber auch nicht auf Lebzeiten aus, dass Sie vielleicht irgendwann einmal wieder zurückkehren?
Noch einmal, ich fühle mich wohl dort, wo ich bin.
Und da muss ich dann noch was fragen. Es gibt auch immer wieder Gerüchte, dass Sie, wenn Sie antreten, mit einer eigenen Liste antreten könnten und dass Sie da schon Pläne schmieden würden im Hintergrund oder schon geschmiedet haben.
Dieselbe Antwort.
Stimmt das? Gab es einmal Überlegungen für diese eigene Liste?
Nein, weil hätte ich eine eigene Liste machen wollen, dann hätte ich es getan. Ich bin, seitdem ich 16 bin, Mitglied der Volkspartei, habe die Volkspartei immer unterstützt, durfte mit der Volkspartei gemeinsam 2 Wahlen gewinnen. Wir haben, glaube ich, einen großen Beitrag auch leisten dürfen in dem Land. Und um wieder zurück zur eigentlichen Frage zu kommen, ich fühle mich wohl mit dem, was ich heute tue.
Dann ganz zum Schluss noch, weil Sie ja jetzt auch die Volkspartei angesprochen haben. Sie haben ja auch in mehreren Interviews eigentlich eine Koalition aus ÖVP und FPÖ präferiert. Jetzt ist es zu einer Dreierkoalition gekommen aus ÖVP, SPÖ und NEOS. War das Ihrer Meinung nach die richtige Entscheidung?
Es ist so gekommen, wie es gekommen ist, dass ich ein Mitte-Rechts-Politiker bin. Und daher immer eine Zusammenarbeit von Volkspartei und Freiheitlicher Partei als das bessere Szenario sehe, ist bekannt. Aber es ist so gekommen, wie es gekommen ist. Und ich finde, dass der Christian Stocker das auch gut macht. Eine Dreierkoalition, vor allem mit 3 verschiedenen Parteien, ist alles andere als einfach. Aber ich finde, er macht das sehr besonnen, sehr gut und hat auch meine Unterstützung.
Und allerletzte Frage, ÖVP und SPÖ und NEOS, die jetzigen Koalitionspartner der ÖVP, schieben ja eine Teilschuld für das Budgetdefizit auch Ihnen und Ihrer Regierung zu, sagen, das war auch diese Koste, was es wolle, Politik, die uns da jetzt in dieses Budgetdesaster manövriert hat. Ärgert Sie das?
Ich habe schon viele Argumente hören müssen, die keinen Sinn machen und kann die Gott sei Dank ganz gut wegstecken.
Herr Kurz, vielen Dank für das Gespräch.
Danke sehr.
Wir machen eine ganz kurze Werbepause und dann geht es hier gleich weiter auf OE24 TV.